Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Eigentlich müsste es in den christlichen Kirchen und Gemeinschaften ganz anders aussehen. Diese Einsicht wird von vielen Leuten geteilt, die über die Verwirklichung des biblischen Glaubens nachdenken. Sie haben erkannt, dass zwischen den Gemeinden des 1. und des 20. Jahrhunderts ein großer Unterschied besteht. Irgendwie entspricht das Christentum unserer Zeit nicht mehr dem ursprünglichen Vorbild. Zur Erklärung dieses Gegensatzes reicht es nicht aus, auf die menschliche Unzulänglichkeit der Jünger Jesu zu verweisen. Daran liegt es nicht, denn auch die Urchristen waren durchaus fehlerhafte Menschen. Man kann den Unterschied auch nicht allein mit dem Wandel der Zeit begründen. Zwar haben zwei Jahrtausende ungeheure Umwälzungen auf vielen Gebieten gebracht, aber uns beunruhigt, dass sich nicht nur die Umwelt, sondern vor allem das Christentum selbst verändert hat. Es lohnt sich, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Wir wissen doch, wie die Gemeinde des Herrn ihren Anfang nahm. Am Pfingsttag nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu kam der Heilige Geist auf die kleine Jüngerschaft in Jerusalem. Zum ersten Mal wurde die frohe Botschaft vom Heil in Christus gepredigt. 3000 kamen zum Glauben und ließen sich auf das Wort der Apostel hin taufen. Der Fortgang der Gemeindegeschichte bestand in der vielfältigen Nachahmung jener ersten Verkündigung. Gemäß dem Gebot ihres Herrn predigten die Apostel das Evangelium zuerst in Palästina, später in den angrenzenden Gebieten. Schließlich drangen sie in alle Teile des Römischen Reiches vor. Eine Vielzahl von kleineren und größeren Gemeinden entstand. Natürlich unterschieden sich diese Gemeinden voneinander in mancher Hinsicht. Einige Christen kamen aus jüdischen, viele andere aus heidnischen Familien. Dazu kamen örtliche Besonderheiten und nicht zuletzt die verschiedenen Persönlichkeiten der Verkündiger. Durch den gemeinsamen Glauben wurden diese Unterschiede aber weit in den Hintergrund gedrängt. Derselbe Herr, dieselbe Wahrheit, die gemeinsame Hoffnung auf die Gnade Gottes in Christus verbanden die ersten Gemeinden. Und in einem Siegeszug ohnegleichen, wenn auch nicht ohne Leiden und Rückschläge, wurde der christliche Glaube im ersten Jahrhundert ausgebreitet. Wir wollen nicht schwärmerisch idealisieren, und dennoch sind uns die Urchristen ein leuchtendes Vorbild. Das liegt nicht an äußeren Umständen oder gar an ihren besonderen Wundergaben. Was uns vor allem beeindruckt, ist die Tatsache, dass sie in einer ganz innigen persönlichen Hingabe an Christus lebten. Der Herr war ihnen ein täglicher Begleiter. Er erfüllte ihr Sinnen, ihr Trachten und befähigte sie zu erstaunlichen Taten der Nächstenliebe. Das Christsein war damals eine herrliche, fröhliche Wirklichkeit. Wir können die heilige Begeisterung und Freude jener Gläubigen nur mit Neid betrachten, ganz zu schweigen von der strahlenden Siegeshoffnung der Märtyrer. Das Leben jener Gemeinden war denkbar schlicht und ungekünstelt. Es gab keine bis ins Letzte ausgeklügelte Liturgie, sondern eine spontane Anbetung, an der die ganze Gemeinde mitwirkte. Es gab keine automatische Aufnahme neuer Gemeindeglieder durch kirchliches Zeremoniell. Vielmehr entschieden sich die Hörer des Evangeliums in eigenem Glauben für die Nachfolge Christi. Es herrschte trotz der Vielfalt der Gaben und Dienste eine brüderliche Gesinnung ohne Rangunterschied und Gewissenszwang. Dabei bewegte sich das Leben der Jüngergemeinden in den klaren Bahnen der Wahrheit, die durch Christus und die Apostel ein für allemal überliefert worden waren. Es blieb aber nicht bei der ursprünglichen Einfachheit und Hingabe. Die apostolische Ordnung wurde nicht nur durch das Machtstreben einzelner starker Persönlichkeiten durchbrochen. Die Christen übernahmen von der jüdischen und heidnischen Umwelt Gedanken und Gebräuche, die mit der neutestamentlichen Wahrheit vermischt wurden. Schon früh setzte eine allmähliche Wandlung des Christentums ein, wenn auch die Änderungen zuerst harmlos und unwesentlich erschienen. Ein paar grundsätzliche Beispiele mögen dies verdeutlichen. Erstens die Entwicklung des Papsttums. Nach apostolischer Anweisung wurden die Gemeinden im ersten Jahrhundert von Ältesten oder Bischöfen geleitet. Diese beiden Bezeichnungen beschrieben damals den gleichen Dienst. Mit diesem weisen Minimum an Organisation gedieh die Sache Christi auf das Beste. Schon im zweiten Jahrhundert erhob sich jedoch einer dieser Gemeindeleiter als der Bischof über seine Mitältesten. Allmählich dehnte der Bischof seine Machtbefugnis immer mehr aus. Dann wurden die Bischöfe der Provinzialhauptstädte zu Metropoliten. Über die Metropoliten erhoben sich später wiederum die Bischöfe der einflussreichsten Städte des römischen Weltreiches als Obermetropoliten oder Patriarchen. Durch die politischen Verhältnisse blieben schließlich nur noch die Patriarchen von Byzanz oder Konstantinopel genannt und Rom im Rennen um die höchste Macht. Nach erbittertem Ringen trug zuletzt der römische Bischof den Sieg davon. Ungefähr 500 Jahre dauerte dieser Machtkampf, dessen Endergebnis das römische Papsttum war. Zweitens, die Entstehung des Klerus. Mit der Entwicklung des nachapostolischen Bischofsamtes kam der Gedanke auf, es gebe in der Gemeinde zwei verschiedene Arten von Gläubigen, Geistliche und Laien. Dieser Gedanke stammt nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus jüdischen und heidnischen Vorbildern. Die Einsetzung eines besonderen geistlichen oder priesterlichen Standes wurde durch das Aufkommen des Opferbegriffs in Verbindung mit dem Abendmahl begünstigt. Der Priester bekam große Vollmachten, die ihn weit über die Gläubigen hinaushoben. Er wurde der Stellvertreter Gottes gegenüber den gewöhnlichen Christen und der Vermittler ihres Heils. Entsprechend seiner Erhebung wurde die Gemeinde entmündigt. Sie konnte dann nur noch durch die Mittlerschaft des Priesters mit Gott in Verbindung treten und seine Gnade empfangen. Immerhin wurde erst im 12. Jahrhundert aus der Lossprechungsformel Deus te absolvat, Gott möge dich lossprechen, das heißt von der Sündenschuld, das Ego te absolvo, ich spreche dich los, des heutigen Priesters. Drittens, der Sakramentalismus. Das Wort Sakrament, wie auch der darin enthaltene Begriff, Gottes Gnade sei in äußeren Zeichen greifbar enthalten, könnte von geweihten Männern sogar ohne Rücksicht auf die religiöse Einstellung des Empfangenden ausgeteilt werden, findet sich nicht in der Bibel. Zwar kennt das Neue Testament, Taufe und Herrenmahl, die nach Gottes Verheißung dem Glaubenden, nur ihm, seinen besonderen Segen bringen. Dass daraus jedoch ein ganzes System wurde, wonach der Priester unter bestimmten Voraussetzungen über Gottes Gnade verfügen konnte, ist auf den Einfluss der griechischen Mysterienreligion zurückzuführen. Die mangelnde biblische Grundlage jener Anschauungen wird schon daraus erkennbar, dass die Theologen mehr als 1000 Jahre lang über die Zahl der Sakramente stritten. Die Meinungen schwankten zwischen 2 und 30. Erst auf dem Konzil von Florenz im Jahre 1439 wurde die heute gültige 7-Zahl der römischen Sakramente festgelegt. Es gibt andere grundsätzliche Veränderungen des Christentums, die bis in unsere Zeit entscheidend wirksam sind. Dazu gehört die Entwicklung der neutestamentlichen Gemeinde, die damals allein aus Gläubigen, das heißt jedoch nicht sündlos Frommen, bestand, zur Volks- und Massenkirche. Das geschah im 4. Jahrhundert unter der Schirmherrschaft christenfreundlicher Kaiser. Zu dieser Fehlentwicklung wird ausführlich in der Schrift Volkskirche oder Gemeinde der Gläubigen Stellung genommen. Diese Broschüre geht Ihnen auf Wunsch kostenlos zu. Meine Adresse gebe ich am Ende der Sendung durch. Bitte legen Sie Papier und Bleistift schon bereit. Zu diesen Veränderungen gehört auch der Gedanke, der Christ müsse wenigstens teilweise durch eigene Anstrengungen die Vorbedingungen für den Empfang der Gnade schaffen und durch gute Werke seine Sünden tilgen helfen. Alle derartigen Veränderungen der apostolischen Wahrheit haben mit dazu beigetragen, dass zwischen dem ursprünglichen und dem späteren Christentum ein wesentlicher Unterschied besteht. Es ist deshalb nur verständlich, dass es in allen Jahrhunderten ernste und wahrheitssuchende Menschen gab, die um eine Neubesinnung auf das ursprüngliche Fundament bemüht waren. Mit solchen reformatorischen Bewegungen wollen wir uns, so Gott will, in der nächsten Sendung befassen. Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Die heutige Ansprache ist Teil einer Sendereihe zum Hauptthema »Alles liegt am Fundament«. Dabei geht es um die Gemeinde Christi nach dem Neuen Testament. Sie ist nach Gottes Willen aus einer Vielzahl von Gläubigen für Zeit und Ewigkeit erbaut. Die Apostel und Propheten sind ihr tragender Grund, wobei Christus als Eckstein alles zusammenhält. Für uns kommt alles darauf an, ob die Gemeinde, in der wir leben, auch wirklich auf die Heilstat Christi und nach dem Geist gewirkten Anweisungen der Apostel gebaut ist. Davon muss sich jeder anhand der Bibel selbst überzeugen. Diese Sendereihe ist als Anregung zu einer solchen Selbstprüfung gedacht. Ich weiß, dass gerade die ernsten und wahrheitssuchenden Hörer diese Ansprachen in Ruhe überdenken und die einschlägigen Bibelstellen nachlesen möchten. Darum biete ich Ihnen die völlig kostenlose Zusendung der Broschüre »Alles liegt am Fundament« an. Meine Anschrift gebe ich gleich durch. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema möchte ich Ihnen auch eine Verteidigungsschrift anbieten, in der ich mich mit unberechtigten Einwänden befasse, die manche Theologen gegen die Wiederherstellung neutestamentlichen Christentums erhoben haben. Da man leider auch heute versucht, der Wahrheit Christi durch Verbreitung von Vorurteilen zu schaden, halte ich genannte Broschüre für jeden aufschlussreich, der gewöhnt ist, sich sein eigenes Urteil zu bilden. Bitte fordern Sie die genannten zwei Schriften bei mir an. Es entstehen Ihnen dadurch keinerlei Kosten. Hier meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 02, 10. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21 02 10. Und nun bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.